So, so. Ihr seid also das Salz der Erde. Ihr seid also das Licht der Welt.
Amen.
Okay, wenn das so ist, dann sagst du auch noch mal deinem rechten Nachbarn: Du bist das Salz der Erde. Und dem Linken kannst du sagen: Du bist das Licht der Welt. Ja, also es scheint so zu sein, dass Jesus das wirklich so sieht. Ja, sonst hätte er es ja nicht gesagt. Ja. Jesus hat ja manchmal übertrieben. Ja. Ja, zum Beispiel, als er sagte: Es ist besser, du reißt dir ein Auge raus, als dass du da dadurch in Versuchung gerätst. Da ist eine Übertreibung drin. Ich hoffe, das macht niemand. Ja, es gab ein paar Kirchenväter, die haben sowas zu wörtlich genommen. Ging nicht gut aus. Haben sie später bereut. Leider übertrieben. Ja. Oder besser, ein Ehe passt ein Kamel durch ein Nadelöhr, ne, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist eine bildhafte Übertreibung, um was deutlich zu machen. Hier nicht. Hier findet man keine Hinweise davon, dass es eine Art Übertreibung ist. Er scheint es wirklich so gemeint zu haben. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich lese mal den Zusammenhang aus Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, wenn das Salz nicht mehr salzt, wie soll es wieder salzig werden? Ja, schon mal versucht, Salz, was gebraucht wurde, wieder salzig zu machen? Schwierig. Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Jetzt spannende Frage: Wie höre ich das? Ja, wie höre ich das? Höre ich das etwa so nach dem Motto: Okay, wenn ich jetzt nicht mehr salzig genug bin, wenn ich nicht mehr genügend gute Werke bringe, dann bin ich nutzlos, werde weggeworfen und von den Leuten zertreten? Wenn ich es so höre, dann höre auf meine Worte heute, denn so sollst du es nicht hören. So ist es nämlich nicht gemeint. Der Zusammenhang war wahrscheinlich folgender. Habe ich mal irgendwo gelesen, kann einleuchten, dass das Salz damals, was gewonnen wurde, war ja nicht so wie unser raffiniertes, industriell verfeinertes Salz heute, sondern das waren Brocken, ja, aus dem Bergwerk rausgehauen. Da waren Steinchen drin, da war Verunreinigung drin, Mineralien, ja. Oder es wurde aus dem Meer abgeschöpft, da waren Insekten mit dabei und Sand und was weiß ich alles. Und wenn dann eben ein Verkäufer da so seinen Pottig Salz stehen hatte und ist dann mal einen Kaffee trinken gegangen, ja, und es kam Regenguss, ne, und er kam zurück und denkt: Mist, ich habe vergessen, es abzudecken, es ist alles eine Suppe, ja, nicht mehr zu gebrauchen, nur noch der Schlamm, der Sand und was da so drin ist, ist da, der Rest ist ausgewaschen. Also kippt das einfach auf die Gasse, weil er kann es so nicht mehr verkaufen. Und dann trampeln die Leute drauf rum, weil es nutzlos geworden ist. Der Punkt hier ist: Salz, das nicht Salz, ist wertlos, unbrauchbar. Salz muss also salzen. Salz ist dafür da, dass es Salz. Ja, das ist der Punkt. Genau wie mit dem Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Licht leuchtet. Ja, wenn du dann im Urlaub da zum Beispiel Assisi, wer war schon mal in Assisi? Toll, du fährst durch die Ebene da, ne? Und dann kommt dieser Hügel und oben drauf auf dem Hügel ist Assisi. Wunderschöne Stadt. Und das natürlich dann nachts ist nochmal besonders schön, weil da leuchtet Assisi oben auf dem Berg. Vielleicht habt ihr schon mal was gesehen. So ist es hier gemeint. Licht. Also man kann dann Assisi nicht übersehen. Ja, das ist hier der Punkt. Licht ist dazu da, um zu leuchten. Und deshalb stellt auch keiner so eine Lampe unter einen Tontopf. Das macht ja gar keinen Sinn, weil dann sieht man nichts. Ja. Und anstattdessen stellt man sie auf einen Lampenständer. Dafür ist das Licht da. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dadurch preisen. Licht muss leuchten, Salz muss salzen. Und wir sind das Salz. Wir sind das Licht. Das heißt, wir salzen und wir leuchten. Es geht tatsächlich um gute Taten, die Menschen sehen können. Salz und Licht machen nämlich einen Unterschied. Und zwar gerade durch den Kontrast. Pommes ohne Salz? Ja. Kann man essen, ja, geht aber irgendwie. Dann doch lieber eine ordentliche Pellkartoffel. Selbst da muss man ein bisschen Salz drauf machen. Ja. Aber so Pommes ohne Salz, Chips. Salzarme Chips ist schon hart, da ist immer noch ein bisschen Salz drin. Aber Chips ganz ohne Salz, fade. Ja. Licht, ja, die kleinste Kerze macht einen dunklen hell, Raum hell. Ja. Wenn du die Kerze draußen im Sonnenschein stellst, wenn du einen dunklen Raum hast, reicht eine kleine Kerze. Erstaunlich, wie hell die manchmal so einen Raum machen kann. Es geht um den Kontrast. Vielleicht fühlt sich dein Leben fade an. Vielleicht bist du auch nicht die hellste Kerze.
Kennt ihr den Spruch? Ich weiß nicht, ob man es übersetzen kann. Also, ja, wahrscheinlich nur checkt es, oder nicht?
So. Aber das ist eine menschliche Sicht. Das ist eine menschliche Sicht. Das ist eine menschliche Wahrnehmung. Jesus sieht das ja anscheinend ein bisschen anders. Der sagt uns, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Und damit ist unser Leben nicht fade und wir können unsere Umgebung würzen und erleuchten. So sieht zumindest Jesus das. Und es gibt ja viele coole, tolle Beispiele für Christen, die viel Gutes tun, was dann auch gesehen wird von Menschen und sagen dann, wow, der hier, der hat alles aufgegeben und ist irgendwo ins Ghetto gegangen oder was weiß ich. Und wir bewundern auch solche Leute. Aber manch einer muss sich vielleicht sagen, ja, das schaffe ich vielleicht dann, wenn ich endlich mal in Ruhestand gehe oder wenn ich endlich gesund bin oder wenn ich endlich meine Probleme gelöst habe, dann kann ich vielleicht mal wieder was Gutes tun. Und auch hier geht der Blick wieder auf die menschlichen Möglichkeiten, nicht auf das, was Jesus sagt. Denn der sagt auch zu dem Kranken, der sagt auch zu dem Schwachen, ja, du bist das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde. Natürlich fällt es in so einer Lebenssituation schwerer, das zu glauben, ja, oder anzuerkennen. Und doch ist es so wichtig, diesen Zuspruch ernst zu nehmen. Das ist ja ein Zuspruch. Du bist, ihr seid. Das ist eine Berufung. Wir hören oft den Anspruch. Ich soll also ein Licht sein in der Welt. Ne? Aber das steht da gar nicht. Da steht nicht, seid ein Licht in der Welt. Da steht, du bist. Ihr seid ein Licht in der Welt. Das ist ein wichtiger Unterschied, ein Zuspruch. Das ist so, wie Jesus uns sieht. Und deshalb spricht er uns das so zu. Höre ich den Zuspruch oder den Anspruch, wenn ich sowas lese? Wenn wir so ein bisschen, würde ich sagen, wenn wir vielleicht in einer religiösen Familie groß geworden sind,
haben wir manchmal die Tendenz, eher den Anspruch zu hören. Wir sind in einem hohen moralischen Level groß geworden. Da gab es ganz selbstlose Menschen in unserer Familie, die ganz tolle Sachen gemacht haben. Natürlich vergleichen wir uns damit und so kommt ein Anspruch in unser Leben. Ja, so muss ich eigentlich auch sein. Und dann lese ich das dann in der Bibel. Genau, ich soll ja ein Licht sein, ich soll ja ein Salz sein. Aber das, wie gesagt, es steht ja da gar nicht. Ja? Da steht, du bist ein Licht und du bist ein Salz. Es ist kein Anspruch, es ist zuerst mal ein Zuspruch. Wenn ich einen Zuspruch höre, setzt es was in mir frei. Wenn ich einen Anspruch höre, setzt es mich unter Druck. Ja? Wenn ich nur den Anspruch höre ohne Zuspruch, dann kann es zu einem religiösen Druck führen, den vielleicht manch einer von euch mal kennengelernt hat. Aber es ist nicht das, was Jesus im Sinn hat. Jesus hat zuerst den Zuspruch. Er möchte das in uns freisetzen. Was würde denn passieren, frage ich mal ein bisschen frech, wenn wir das wirklich glauben, dass wir Salz und Licht sind? Ich meine mit nicht nur, dass wir das mal hören und akzeptieren, ich meine, dass wir es verinnerlichen. Ja? Und dann begegnet man einer großen Dunkelheit zum Beispiel. Man hat total chaotische Verhältnisse, vielleicht in der eigenen Familie oder im Freundeskreis. Geht man dann dahin in dem Bewusstsein, ich bin das Licht der Welt, ich gehe jetzt hier in diese Situation hinein, lass mich von Gott gebrauchen und bringe hier Licht in die Sache? Ein guter Baum bringt gute Früchte, sagt Jesus mal. Das, was innen drin ist, kommt raus. Schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Es ist ein einfaches Prinzip. Was in uns drin ist, kommt raus. Interessant ist auch, was aus uns rauskommt, wenn von außen Druck kommt. Ja, kommen dann unsere alten Verhaltensmuster aus dem alten Leben wieder hervor? Oder kommt Jesus in uns raus, wenn der in uns lebt? Ja? Was ist denn, wenn Finsternis uns belagert? Wenn wir dunkle Dinge wahrnehmen? Vielleicht sogar in unserem eigenen Leben? Fallen wir dann in irgendwas Altes zurück? Versuchen wir dann mit menschlichen Methoden irgendwas zu erreichen? Dann können wir sagen, Moment mal, ich bin doch das Licht der Welt. Das ist doch, wie Jesus mich sieht. Das macht doch dann einen Unterschied. Das setzt etwas in uns frei. Christsein bedeutet, religiösen Leistungsdruck hinter sich zu lassen und aus dem tiefsten Inneren, aus der Identität in Jesus, dem Sein in Christus, heraus zu handeln. Aus dem Neuen, was da ist, es fließen zu lassen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, betet Paulus. Dass wir diese Dinge erkennen können. Dass wir uns, den Nächsten und die Welt so sehen können, wie Gott sie sieht. Und Gott sieht das Licht. Gott sieht in uns dieses neue, herrliche Licht der neuen Schöpfung. Diesen Jesus in uns. Das ist das Licht der Welt. Das ist nicht nur ein geflügeltes Wort für irgendwas Menschliches oder so. Das ist eine tiefe Sache, Angelegenheit der neuen Schöpfung, die in uns angebrochen ist durch Jesus. Das ist das Licht der Welt. Und das ist da. Das leuchtet. Können wir sehen? In uns selbst, im Nächsten. Wir sind auch nicht die, die im Letzten das Gute tun, sondern das Neue, der Christus in uns, der bewirkt das Gute, das die anderen Menschen sehen. Es ist also auch nicht so, dass wir uns das dann irgendwie auf die Fahne schreiben können oder stolz darauf sein können. Es ist eigentlich normal, wenn das Neue in uns lebt, das Neue auch rauskommt und Neues bewirkt. Gott ist dabei, diese Welt zu verändern, und wir sind anscheinend sowas wie die Schlüsselrolle dazu. Im Epheserbrief heißt es, er hat die guten Werke schon vorbereitet, in denen wir nun wandeln sollen. Das heißt, ich muss mir ja auch gar nicht so in dem Sinne Gedanken machen, wie kann ich denn jetzt ein Licht sein, ein Salz sein? Gott hat da schon was vorbereitet. Ich muss ja nur rausfinden, was das ist. Führen lassen vom guten Hirten. Ja, dann komme ich da schon drauf. Gemeinde ist ein toller Ort, um das so ein bisschen zu erspüren, was hat Gott mir für Gaben geschenkt oder wie kann ich das einsetzen. Aber vorbereitet hat Gott die Werke. Jetzt möchte ich mal eine kleine Übung mit euch machen. Kann sich mal jeder fragen, schaffe ich es, einen Text, der voller Anspruch steckt, als Zuspruch zu hören? Jetzt der Test, wie religiös ich noch ticke. Jakobus 1. Das ist übrigens eine ganz ähnliche Botschaft wie Matthäus 5. Ja? Nur ganz anders ausgedrückt. Hört das mal. Ab Vers 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, der wird selig sein in seinem Tun. Höre ich es vom Anspruch her, müsste ich sagen, oh, ich muss Täter des Wortes werden. Wie viele Predigten habe ich schon gehört? Und schon, obwohl ich Sonntag gehört habe, konnte ich mich Montag schon kaum mehr daran erinnern, was gesagt wurde, geschweige denn, dass ich irgendwas davon umgesetzt habe. Ja, was bin ich denn für ein schlechter Christ? Ich muss Täter des Wortes werden. Ja.
Viel Erfolg.
Wenn ich es vom Zuspruch her höre, dann höre ich es ungefähr so. Aha, Jesus will mir schenken, dass das, was ich höre, auch Frucht bringt. Ungefähr so. Ja, das ist anders. Ja.
Jesus will mir schenken, dass ich nicht nur Hörer, dass ich auch Täter werde. Das ist aber dann ein, das will er machen, das will er in mir machen.
Vom Anspruch höre ich vielleicht, okay, ich betrüge mich ja selbst. Ich habe schon so viel gehört, aber nicht umgesetzt. Hier steht, das ist Selbstbetrug, ja? Sonst betrügt ihr euch selbst. Von der Identität, vom Zuspruch her höre ich es vielleicht so. Jesus will Veränderung schenken, Umsetzung. Zeige mir, wie ich dein Wort umsetzen kann. Ist anders, ja? Ich sage es in dem Bewusstsein, dass da etwas Neues ist, aber dass es auch nur mit Jesus geht. Vom Anspruch her könnte ich sagen, ich darf das Wort nicht vergessen.
Also, Notizbuch, ja, alles mitschreiben.
Nochmal nachhören auf dem Podcast und dann alles sich merken, ja? Weil es heißt ja dann, der Mann, der guckt in den Spiegel, ja? Ist ja irgendwie witzig, der guckt da in den Spiegel, denkt da, aha. Ja, und geht wieder und vergisst gleich wieder aussieht. Ne? Also so, er sieht vielleicht, oh Mann, meine Frisur, das sieht ja schlimmer aus. Aber oh, komm, was soll's? Und er geht wieder und hat es vergessen. Ja. So ist natürlich auch was Unlogisches. Ja. Man weiß, guckt man in den Spiegel, denkt, ach du meine Güte, ich hole da mein Haargel raus. Ne? Und dann mach ich mir schön hier meinen, genau. Und so das normalerweise. Ne? Also ich will nicht so sein, wie der, der einfach alles vergisst. Ich werde zum Täter des Wortes. Danke, Jesus. Das wäre der Zuspruch. Vom Anspruch her könnte ich mir dann sagen, hoffentlich werde ich ein wenig selig werden. Das heißt ja hier, der Täter des Werkes, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn ich das schaffe, etwas mehr umzusetzen, vom Zuspruch her höre ich so, Ich bin selig in meinem Tun, denn Christus wirkt durch mich. Und ich schaue jetzt nicht auf meine religiöse Leistung, welchen Punktescore ich da diese Woche wieder erreicht habe, wie oft habe ich nur noch, was habe ich Gutes und nein, sondern ich schaue auf den Zuspruch, dass ich das Licht der Welt bin
und das Salz der Erde. Das ist ein ganz anderer Approach. Was heißt das auf Deutsch? Eine andere Herangehensweise. Danke, genau. Preisfrage. Was wird uns auf Dauer motivieren und verändern? Selbstanspruch oder göttlicher Zuspruch? Selbstanspruch macht uns Druck. Zuspruch lässt was fließen bei uns. Das, was drin ist, darf raus. Ja? Es kommt aber nur raus, wenn ich diesen Zuspruch auch irgendwie ernst nehme. Das kann man beobachten. Ja? Wenn du jetzt glaubst, also ich will doch mal ein Beispiel bringen. Meine Frau wird sich vielleicht nicht mehr ganz erinnern, aber die Nachbarn haben mal eine Party gefeiert. Ja? Und waren auch ziemlich laut, so dass wir dann mitbekommen haben, dass die eine Party gefeiert haben. Also vom gegenüberliegenden Haus. Irgendwie hatte ich den Gedanken, ach komm, gehst du einfach mal hin. Ne? Ich kannte die gar nicht. In der Hoffnung, dass sie mich vielleicht auf die Party einladen. Also bin ich dahin und habe gesagt, ich wollte einfach mal fragen, wie macht ihr Party und so, wie lange feiert ihr noch und so, ne? Man hört schon drüben, und aber macht nichts, ich finde es ja schön, dass ihr Party feiert. Ah ja, ich bin der Nachbar und so, ah ja, ich soll gleich mit reinkommen. Ne? Und dann hatte ich ruckzuck ein Bier in der Hand und so und habe damit mit irgendwelchen Leuten gefeiert, die ich noch nie gesehen hatte. Und schöne Gespräche über Gott gehabt. Ja, ich bin ja auch dahin und habe gedacht, komm, Licht in der Finsternis. Ne? Und hat auch funktioniert. So. Identität fließt. Ne? Mit einem Selbstanspruch kann man sowas, glaube ich, nicht erleben. Da müsste man sagen, so, ich mache jetzt einen missionarischen Einsatz da drüben. Aber ich mache das jetzt. Das fließt dann nicht so. Also zumindest bei mir funktioniert sowas nicht so. In der Toilette, im Keller, habe ich so ein Ding, das nennt sich Kleinhebeanlage. Ja, das ist eine Pumpe, da fließt also alles von der Dusche und der Toilette und Wasche fließt in so einen Kasten. Im Kasten sitzen Sensoren und eine Pumpe und die pumpt dann das Wasser und alles, was da durchfließt, durch ein enges Rohr. Und das muss man, glaube ich, so machen, weil im Keller ist ja der Punkt unterhalb des Abflusses. Das heißt, irgendwie muss ein Druck entstehen, dass alles in den Abfluss hoch sozusagen kommt. Ne?
Ja.
Das funktioniert, das ist natürlich eine Notlösung. Ja? Normalerweise funktioniert das ja anders. Ja? Normalerweise baust du eine Toilette oberhalb des Abflusses und du drückst nur auf den Knopf und die Schwerkraft lässt alles automatisch da unten fließen.
Was will ich damit sagen?
Das ist der Unterschied zwischen Evangelium und Religion.
Ja. Im Evangelium nutzt du Kräfte, die bereits vorhanden sind. Ja. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist. Jesus in uns. Die Weisheit, die Gott schenken will, für die wir jederzeit bitten dürfen. Das sind Kräfte, die sind bereits vorhanden. Das fließt. Das flutscht nur so, ja? Da muss ich jetzt pumpen. Ja?
Ich sag euch, früher hatten wir auch so eine kleine Überlage im Altenhaus. Da haben sie mal die dann verkalkt. Grau und voll. Und man passt nicht aus dem Unterbau, das zu reinigen. Ich hab's ein paar Mal gemacht.
Grau und voll, ja?
Weil das Licht, du hast das Licht vorgesehen. Ja?
Es ist nicht vorgesehen, dass wir uns die guten Berge aus den Rippen leiern. Ja? Und aus eigener Kraft jetzt meinen, wir müssen da wunders, was für tolle Leute werden. Das ist nicht Gottes Plan. Es gibt Kräfte, ja, die lassen es bei dir fließen.
Du musst es nur so machen, wie Gott es vorgesehen hat.
Oh Mann. Das ist leider ganz recht und falsch hineingefallen.
Das heißt, hier ist super.
Also wer jetzt total geschockt ist, dann kannst du auch einfach an ein Segelflugzeug denken. Das kriegen wir noch ein. Das nutzt ja auch die Kräfte, die bereits da sind, den Auftrieb und so. Ne? Das ist eine Motormaschine. Die muss halt mit einer Menge Sprit muss sie sich da durch die Winde ballern. Ja? Das ist, das klingt nur so ein bisschen, weil Motorflug ist ja auch schwer. Also, aber Segelflug ist irgendwie eleganter, weil du nutzt die Kräfte, die da sind. Ja?
So, das ist ein bisschen so. Ja. So, wenn wir das ernst nehmen,
dass wir Salz und Licht sind und es wirklich zulassen, uns selber so sehen können, uns darin einfach auch üben, uns so zu sehen, dann nutzen wir Kräfte, die Gott uns bereits geschenkt hat. Seine Liebe, sein Geist, seine Weisheit, ist doch alles da. Es muss nur fließen können.
Ich sehe schon, was hängen bleibt von meiner Predigt. So.
Ja, also ich bin im ersten Buch kein Klempner,
muss ich dazu sagen. Es ist einfach so. Ja.
Hat das Leben so mit sich gebracht.
Okay, danke Jesus. Danke, dass du für uns so eine hohe Berufung hast. Wir können es ja kaum glauben, dass wir das Salz der Erde sind, dass wir wirklich einen Unterschied machen können, wenn wir irgendwo hingehen, wo alles fade ist. Danke, dass wir das Licht der Welt sind, dass du durch uns leuchten möchtest. Denn je dunkler der Ort ist, desto krasser ist diese Strahlkraft. Wir danken dir dafür. Schenk, dass wir es glauben können. Manch einer kämpft vielleicht mit Selbstzweifeln. Oder manch einer kämpft mit komischen Erfahrungen und sonst was. Aber du siehst uns so. Trotz allem, was wir durchgemacht haben, trotz allem, was wir vielleicht auch an Flops ja schon erlebt haben, du siehst uns so, denn du siehst das Neue. Danke, dass du es uns so klar sagst, wir es auf dieser Freizeit mehr und mehr verinnerlichen können. Amen.